Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Klimawandel, Globalisierung, Digitalisierung oder Demografie. Das sind nur einige von vielen Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft, für die Lösungen gefunden werden müssen. Und eines ist sicher, nichts wird so bleiben können, wie es ist. Das kann Angst machen, aber auch Energien freisetzen, Dinge neu zu denken. Heute wollen wir Ihnen bei Andruck zwei Bücher vorstellen, die sich damit beschäftigen, wie man Dinge grundsätzlich anders machen könnte, um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Workshift heißt das von Ellie Oldenburg. Und sie hat sich unter anderem darüber Gedanken gemacht, wie die Arbeitswelt flexibler und zukunftsgerechter gestaltet werden könnte und damit dann noch ganz andere Probleme zu lösen sind. Verena Kahl und Karl Unzicker hingegen sind für Anders wird gut durch Deutschland gereist und haben Menschen getroffen, die die Herausforderungen der Zeit vor ihrer eigenen Haustür schon angehen. Außerdem geht es um das neue Buch von Didier Eribon, Die Arbeiterin, und um eines, das die Geschichte der deutschen Universitäten im Nationalsozialismus in den Blick nimmt. Fachkräftemangel, Überlastung und der demografische Wandel sind die fundamentalen Herausforderungen der Zeit. Und Ellie Oldenburg ist überzeugt, das alles kann nur gelöst werden, wenn die Arbeit neu erfunden wird. Wir haben Ihnen zum Thema bei Andruck ja schon einige Bücher vorgestellt, aber Ellie Oldenburg hat ziemlich interessante Ideen, wie das auch funktionieren könnte. Und sie geht noch einen Schritt weiter. Für sie geht es zum einen um mehr Lebenszeit, mehr Vielfalt, aber zum anderen auch um gesellschaftliches Engagement in Fragen rund um Klima und die Demokratie. Ellie Oldenburg hat viele Jahre im Marketing und Vertrieb für internationale Firmen gearbeitet. Seit einigen Jahren ist sie zudem selbstständig als Coach, ist Mutter und engagiert sich ehrenamtlich. Ihr Ziel ist es, dass ein Leben vielfältig ist, alles Sinn macht. Klar, dass sie da immer wieder beim Faktor Zeit gelandet ist und wie der sich mit Arbeit und Leben verbindet. In ihrem Buch Workshift macht sie klar, auch Führungskräfte sollten künftig durchaus mal ein bisschen, Zitat, Vollzeitcharme empfinden. Warum und was genau das verändern könnte, weiß unsere Rezensentin Anne-Kathrin Weber.
Was kostet ein Nachmittag am Sandkastenrand? Das ist eine der zynischen Lebensfragen, die sich viele von uns früher oder später stellen, meint Ellie Oldenburg. Sie hat lange als Marketing- und Vertriebsmanagerin bei Google gearbeitet, gehört also zu den sogenannten High Potentials der freien Wirtschaft. Und wie so viele arbeitende Eltern in der Rush-Hour des Lebens, in der man sich im Job entwickelt und immer mehr Familienaufgaben übernimmt, stellt sie die Verhältnisse, unter denen wir leben und arbeiten, zunehmend in Frage.
Leichtigkeit, Lebens- und damit Gestaltungslust? Vielleicht später. Die meisten von uns haben die eigene Zeitmaschine durchökonomisiert und sind einfach nur müde. Die Rechnung, dass es so etwas wie Vereinbarkeit geben könnte und dass sie nach ökonomischen Gesichtspunkten funktioniert, sie geht nicht auf. Für die Unternehmen nicht, wenn Entscheiderinnen und Entscheider mit tiefen Augenringen im Meeting sitzen. Und für die Menschen im Unternehmen nicht, weil sich jede Stunde mit der Familie in eine gefühlte Kostenfalle verwandelt.
So wie es ist, kann es nicht weitergehen. Mit diesem Grundtenor reiht sich Workshift in den immer größer werdenden Kanon an Manifesten ein, die eine neue Arbeits- und Zeitkultur einfordern. Ihre Ansprache richtet Ellie Oldenburg an einen ganz bestimmten Personenkreis, nämlich gut ausgebildete und leistungsstarke junge Menschen, die nach und nach die Führungsetagen größerer Unternehmen erklimmen und für die die 60-Stunden-Vollzeitwoche der Standard ist. Die Autorin spricht sich für flexible und kollaborative Arbeitsarrangements aus, die mehr Zeit für Familie und gesellschaftliches Engagement ließen, wie beispielsweise das sogenannte Jobsharing, das, anders als die klassische Teilzeit, durchaus auch mit Karrierezielen vereinbar sei. Dabei teilen sich zwei Personen eine Führungsposition.
Jobsharing ist weniger arbeiten, aber besser, weil alle Beteiligten gewinnen. Mit diesem Modell holen Unternehmen qualifizierte und erfahrene Führungs- und Fachkräfte aus dem Beruflichen aus, in das sie so oft nur deshalb rutschen, weil sie sich zeitweise um Kinder, Eltern oder um eigene Gesundheitsthemen kümmern. Jobsharing hilft Unternehmen also dabei, Mitarbeitende langfristiger an sich zu binden und wertvolles Wissen zu erhalten.
Das Buch offenbart viele Privilegien der Zielgruppe, der, Zitat, mutigen Führungskräfte. Privilegien, denen sich Oldenburg immerhin durchaus bewusst ist. Workshift ist aber kein klassischer Vereinbarkeitsratgeber für diejenigen, die über genügend Möglichkeiten verfügen, nur an 3 Tagen die Woche zu arbeiten. Die Autorin macht klar, dass privatwirtschaftliche AkteurInnen eine große Verantwortung dafür tragen, Klima und Demokratie zu schützen und dafür die Unternehmenswelt umzugestalten. Das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Politik bleibt im Buch weitgehend unangetastet. Oldenburg setzt in ihrer Analyse klar auf den eigenverantwortlichen Wandel innerhalb der Unternehmen. ManagerInnen und Führungskräfte müssen demnach deutlich stärker als zuvor auf Vielfalt achten, beispielsweise bei der Stellenbesetzung. Statt die sogenannte Diversity mit blumigen, Zitat, Awareness Days zu zelebrieren, müsse sie endlich flächendeckend in verbindliche Zielvereinbarungen münden.
Damit meine ich, dass Führungskräfte für das Erreichen bestimmter Zahlen verantwortlich sein sollten und dass ihre unternehmensinternen Privilegien, zum Beispiel die Höhe ihrer Boni, ihre Beförderung, direkt vom Erreichen dieser Leistungsziele abhängen. Solange wir mit unseren Unternehmen in einer globalen Marktwirtschaft eingebunden sind, heißen unsere stärksten strukturellen Hebel Incentives, aka Geld.
Neben Geld regieren laut Oldenburg auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen die Arbeitswelt.
Aktuell messen sie vor allem eine Bewegung, Wachstum.
Moniert die Autorin und spricht sich dafür aus, dass Unternehmen künftig auch die realen Kosten, die Produkte oder Dienstleistungen verursachen, einkalkulieren. Dazu zählen
die soziale, physische und mentale Gesundheit von den Menschen im Unternehmen und in den Partnerunternehmen entlang der Lieferketten. Es gehören auch ökologische Folgeschäden und sicherheitspolitisch bedenkliche Abhängigkeiten entlang der Liefer- und Produktionsketten dazu.
Deswegen fordern Oldenburg und ihre Co-Autorin Anne Jacobi in ihrem charakteristischen Business-Jargon
Update bitte.
Mit ihrer wirtschaftsaffinen Grundhaltung holt Ellie Oldenburg diejenigen ab, die keinen radikalen Systemwechsel anstreben, um der, Zitat, permanenten Performance-Party Einhalt zu gebieten. Ein Systemwechsel, mit dem die Autorin durchaus selbst schon einmal geliebäugelt habe. Aber
ich arbeite selbst schon zu lange in dieser komplexen Maschinerie namens Hyperkapitalismus, um zu glauben, dass man sie allein mit aktivistischem Idealismus zerschlagen und am nächsten Tag ein neues System hochfahren könnte. Das funktioniert nicht.
Deshalb plädiert Ellie Oldenburg in Workshift für eine moderne Wirtschaft, in der sich der notwendige Wandel am besten über, Zitat, knallharte Business-Ziele vollziehe. Ein spannender und pragmatischer Gedanke, der die wichtige Debatte um eine neue Zeit- und Arbeitskultur durchaus bereichert.
Meint Anne-Kathrin Weber über das Buch Workshift, warum wir heute anders arbeiten müssen, um unser Morgen zu retten. Geschrieben hat es Ellie Oldenburg zusammen mit der Autorin Anne Jacobi. Es ist bei Campus verlegt, 239 Seiten kosten 30 Euro. Die Journalistin Verena Kahl und Kai Unzicker von der Bertelsmann Stiftung beschäftigen sich schon lange mit den aktuellen Umbrüchen. Ihr Fokus aber liegt auf der Frage, wie dabei der gesellschaftliche Zusammenhalt bewahrt werden kann. Um Antworten zu finden, sind die beiden quer durch Deutschland gereist, um Menschen zu sprechen, die sich genau dafür einsetzen. Aktivisten und Ehrenamtliche, Polizistinnen und Schulleiter, Politikerinnen und ganz normale Bürger. Die daraus entstandenen Reportagen sind in ihrem Buch »Anders wird gut« nachzulesen, angereichert durch die neuesten Erkenntnisse aus der Sozialforschung. Sebastian Engelbrecht weiß, ob ihr Buch überzeugt.
Es ist schon fast ermüdend, wie häufig im Zusammenhang mit den Krisen der Zeit die Spaltung der Gesellschaft konstatiert wird, sei es in Deutschland, in den USA oder anderswo. Und alles Reden vom gesellschaftlichen Zusammenhalt wirkt dann angesichts der Diagnose häufig formelhaft bemüht oder leer. Die Bertelsmann Stiftung befasst sich schon seit vielen Jahren in Studien und Umfragen mit diesem Thema, das jetzt in aller Munde ist. Für die Stiftung haben Verena Karl und Kai Unziker nun qualitativ untersucht, wie wieder gut werden kann, was heute anscheinend nicht funktioniert. Die Botschaft des Buches?
Wir sind nicht so hilflos dem Wandel ausgeliefert, wie er scheinen mag. Wir können ihn gestalten.
In Reportagen schildern die Autoren, wie und wo der Zusammenhalt der Gesellschaft heute gelingt. Zum Beispiel in einem Dorfcafé, das zwei Frauen im sächsischen Soland gegründet haben. Karl und Unziker gehen nach Bremen, wo sie Müllsammlern und Stadtverschönerern auf der Spur sind und auch solchen Idealisten, die nachts durch ihre Stadt wandern, um mehr Zivilcourage im öffentlichen Raum zu zeigen. Sie beobachten einen Workshop der Hamburger Polizei mit Bürgerinnen und Bürgern aus Einwandererfamilien, ein Queer-Treffen in Ulm, bei dem Stadt, Politik und Nichtregierungsorganisationen repräsentiert sind. Es geht um Bürgerräte, um bessere Bildungschancen, um Teilhabegerechtigkeit für alle, um Ideen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen und ein Grunderbe. Kai Unziker hat beim Studium all dieser gesellschaftlichen Ideale und Idealisten eine grundlegende Beobachtung gemacht.
Wir haben weniger Leute, die ihr Leben lang in irgendeiner Mitgliedsorganisation verbringen und sich dort für ein Thema engagieren und dort in der Organisation wirken. Wir haben Leute, die ziehen häufiger um, die möchten sich in unterschiedliche Themen einbringen, die haben in bestimmten Lebensphasen mehr oder weniger Zeit. Das bedeutet, Engagement wird punktueller, projektförmiger, auch ein bisschen selbstbestimmter. Also ich engagiere mich für Themen, die mir gerade wichtig sind und wo ich auch etwas von habe. Und das funktioniert auch.
Es gibt sie noch, die Menschen, die ein Leben lang in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv sind. Viele aber machen lieber nur eine Weile beim Hilfsprojekt für Flüchtlinge aus der Ukraine mit oder beteiligen sich für ein paar Wochen an der Hilfe für Opfer der Ahrtalflut. Während sich also Form und Zeit des Engagements ändern, bleiben die Grundbedingungen bestehen.
Die Forschung drückt es so aus. Gerade in Krisenzeiten wirkt ein nachbarschaftliches Netzwerk langfristig identitätsstiftend. Ob Flutkatastrophe oder Pandemie, die Gleichung geht immer wieder auf. Identifikation und starke soziale Netze bedingen sich gegenseitig. Daraus entsteht Bereitschaft zum Engagement.
Damit Ausgrenzung von anderen vermieden werde, schreiben Unziker und Karl, brauche eine soziale Gruppe ein stabiles Selbstbewusstsein, soziale Sicherheit und das Gefühl der Wertschätzung. Als den Urgrund des Zusammenhalts der menschlichen Gemeinschaft beschreiben die Autoren den Faktor Vertrauen. In Hanau etwa ist einer ganzen Stadtgesellschaft, vor allem natürlich den betroffenen Familien, dieses Vertrauen abhanden gekommen. Das Attentat vom 20. Februar 2020, bei dem ein Deutscher 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschoss, hinterlässt bis heute tiefe Verwundungen. Die Autoren des Buches beschreiben, wie sich Initiativen der Hanauer Zivilgesellschaft und Behörden bemühen, das verlorene Vertrauen langsam wieder aufzubauen.
Wir leben mit der Prämisse, dass Menschen unsere Werte teilen, sich vernünftig verhalten und keine bösartigen Absichten haben. Daher greift es unser innerstes Sicherheitsgefühl an, wenn diese Regel gebrochen wird.
Die Überwindung des kollektiven Traumas halten Karl und Unziker für möglich, nicht nur in Hanau. Die Rezepte, die sie anbieten, sind vielfältig. Mehr nicht kommerzielle Räume für Begegnung brauche die Gesellschaft. Sie dürste nach einem transparenten, ehrlichen Politikstil. Jeder Einzelne zudem nach Wertschätzung. Gesellschaftliche Gruppen wie Frauen, Migranten oder wirtschaftlich Schwächere müssten in führenden gesellschaftlichen und politischen Positionen stärker repräsentiert sein. Zudem regen die Autoren gesellschaftliche Umschichtungen, also mehr finanzielle Gerechtigkeit an, etwa durch ein Grunderbe für alle. Denn nicht nur Bildung stärke den Zusammenhalt einer Gesellschaft, sondern ebenso soziale Sicherheit. Geld sei eben auch Schmierstoff der Demokratie.
Wir sind am Ende dann doch bei einem klar optimistischen Fazit gelandet, weil wir in allen Beispielen gesehen haben, dass diese Krisen, dass diese Transformationen auch Energien freisetzen, dass die Leute Ideen haben, wie sie damit umgehen, wie sie das bewältigen können und wie sie in einer sich verändernden Gesellschaft zu einem gesellschaftlichen Zusammenhalt kommen, der anders funktioniert, wo man auf andere Modi setzt, wie das hergestellt wird, aber der dennoch stark und zuverlässig ist.
Der positive Tenor dieses Buches tut gut. Er basiert nicht auf Wunschdenken, sondern auf Projekten und Ideen, die Kai Unzicker und Verena Karl entdeckt haben, quer über Deutschland verteilt. Und auch ihre perspektivische Analyse, wie mehr Zusammenhalt wachsen kann, überzeugt. Insgesamt bleibt der Eindruck eines ziemlich sozialdemokratischen Buches, was den Inhalt aber keineswegs weniger glaubwürdig macht. Was in der Analyse zu kurz kommt, ist die Lücke, die Säkularisierung und Entkirchlichung in Deutschland mit sich gebracht haben. Denn viele der Funktionen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die jetzt Initiativen, Projekte und Workshops hier und da erfüllen, koordinierten früher, stärker als heute, die Kirchen. Sie lieferten für viele Menschen das, was heute fehlt: das soziale Netz, die Identität, das Heimatgefühl, die Basis für Vertrauen. Und so stellen die Autoren am Ende fest, der Gesellschaft fehle ein gemeinsames Ziel, etwas, worauf sie ihre Hoffnung richten könne. Ein verbindendes Element in den Mühen der gesellschaftlichen Veränderung. Worin aber diese gemeinsame gesellschaftliche Hoffnung bestehen könnte, bleibt vorerst ein Rätsel.
Sebastian Engelbrecht las das Buch von Verena Karl und Kai Unzicker. Anders wird gut. Berichte aus der Zukunft des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Es ist im Verlag der Bertelsmann Stiftung erschienen. 211 Seiten, 20 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Nach den politischen Umstürzen im Zuge des arabischen Frühlings vor mehr als einem Jahrzehnt ordnet sich die arabische Welt neu. Ehemals einflussreiche Machtzentren wie Ägypten, Syrien oder Irak sind durch interne Kriege und Konflikte geschwächt und haben ihre Macht in der Region verloren. Stattdessen drängen sich die Monarchien am Golf in den Vordergrund. Wegen ihres Öl- und Gasreichtums, ihrer strategischen Lage, ist es ihnen gelungen, weltweit immer mehr Einfluss zu nehmen. In der Politik, der Wirtschaft oder dem Sport, wie die Fußball-WM in Katar 2022 zeigte. Doch diese immer dominantere Rolle von autoritären Monarchien stellt die internationale Gemeinschaft, die EU und auch Deutschland vor große Herausforderungen. Über die Entwicklungen und Dynamiken hat Nahost-Experte Sebastian Sohns vom Forschungsinstitut Kapo in Bonn das Buch »Die Herrscher am Golf und ihr Streben nach globalem Einfluss« geschrieben und Abdul Ahmad Rashid hat es gelesen.
Marzinha gibt den Elfmeter frei. Schuss und Tor! Messi-Mania in Katar!
Katar im Dezember 2022. Das Finale der Fußball-WM ist vorüber. Bei der anschließenden Siegerehrung hängt der Herrscher des Gastlandes, der Emir von Katar, dem Kapitän der Siegermannschaft, dem Argentinier Lionel Messi, ein Gewand um, einen sogenannten Bischt. Dies führte zu kontroversen Diskussionen in und außerhalb der arabischen Welt.
Sicherlich war es Ausdruck des Selbstbewusstseins. In der arabischen Welt wurde es eher so gewertet, dass es die Bekundung des Respekts sei, dass man nicht damit versuchen wolle, Katar in den Vordergrund zu spielen. Nichtsdestotrotz bot dann auch die Siegerehrung Katar nochmal eine exzellente Bühne, die eigenen Erfolge eben hervorzuheben und sozusagen auch in Personalunion an einen der größten Sportler aller Zeiten zu verleihen.
So ordnet der Politik- und Islamwissenschaftler Sebastian Sohns diese Geste in seinem sehr lesenswerten Buch ein. Lange Zeit waren die Staaten der Region im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit nur bekannt für Öl, Wüste und Scheichs. Doch mittlerweile haben diese Staaten mehr zu bieten, sind Drehkreuz für Finanzen, Handel und Tourismus. In seinem Buch beschreibt Sohns die Entwicklung der Monarchien am Golf, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, kurz VAR, Oman, Bahrain, Kuwait und Saudi-Arabien von den Anfängen bis heute. Vor 300 Jahren noch unbewohnt, entwickelten sich die später vor allem von Beduinen bewohnten Orte am arabischen Golf Ende des 19. Jahrhunderts zu wichtigen Handelszentren, in denen Gewürze, Edelsteine, Datteln und vor allem Perlen umgesetzt wurden. Der Fund von riesigen Ölvorräten in den 1930er Jahren löste den Perlenhandel ab.
Die kommerzielle Ausbeutung begann dann vor allen Dingen ab den 70er Jahren und das bedeutete dann auch einen Modernisierungsschub für alle Golfstaaten, nachdem sie dann auch, zumindest was die kleineren Golfstaaten angeht, in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Länder wie die Emirate, Katar und Kuwait standen ja unter britischer Mandats- und Protektoratsherrschaft für lange, lange Zeit und gingen dann in den 60ern bzw. in den 70er Jahren in die Unabhängigkeit und mussten sich dann auch in dieser behaupten, wobei dann auch der Öl- und Gasreichtum eine wichtige Rolle spielte.
Mit dem Öl kam der Reichtum, der auch den Monarchen die Macht sicherte. Die Stabilität der Staaten beruhte auf einer Kombination aus Wohlstand und Wohlfahrt, führt zu uns aus. Die Bevölkerung blieb von der Herrschaft ausgeschlossen, genoss aber viele Vorteile des Wohlfahrtsstaates. Jahrzehntelang war dieses Gesellschaftsmodell bewährt. Dann kam der sogenannte arabische Frühling mit seinen Aufständen in vielen arabischen Ländern. Diese gingen an den Golfstaaten zwar vorbei, doch sie schürten bei den Herrschenden ebenfalls Ängste vor einem Machtverlust. Gleichzeitig war diese Entwicklung für sie auch eine Möglichkeit, ihre Macht zu verbreitern.
Die Schwäche traditioneller Regionalmächte wie Ägypten, Irak und Syrien, die in inneren Konflikten und Bürgerkriegen versanken, verhalf den Golfmonarchien zu einem deutlichen Einflussgewinn und es gelang ihnen, das entstandene Machtvakuum in der Region zu füllen.
Besonders Saudi-Arabien, Katar und die VAE nutzen diese Gelegenheit, sich seitdem als dominierende Regionalmächte zu etablieren und die politischen Geschicke der Region zu bestimmen. Insofern trifft der Titel des Buches nicht ganz zu. Die neuen Herrscher in der arabischen Welt müsste er korrekt heißen. Doch es warten neue Herausforderungen auf die Machthaber. Denn die Nachfrage nach Öl und Gas wird irgendwann aufhören. Daher investieren die Machthaber Milliardensummen, um andere Bereiche in ihren Ländern aufzubauen, vornehmlich Finanzen, Logistik, Tourismus und in jüngster Zeit auch Sport. Zu den bekanntesten Gesichtern der neuen Herrschergeneration gehören neben dem Emir von Katar, Tamim Thani, der Kronprinz Mohammed bin Salman aus Saudi-Arabien und Mohammed bin Zayed in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie agieren wie Betriebsmanager ihrer Staaten. Sohns schildert, wie ihre Entwicklungsvisionen einen regelrechten Beraterboom in ihren Ländern ausgelöst haben, der Massen von Geld bewegt und viele Menschen aus dem Ausland anzieht. Am härtesten betroffen von dem Wandel ist die einheimische Jugend, die einen großen Prozentsatz der Bevölkerung ausmacht. Wer nicht den Vorteil hat, zur Herrscherfamilie zu gehören, muss sich auf dem freien Markt bewerben und der ist hart umkämpft. Doch inmitten dieser schwierigen Situation macht der Autor auch eine positive Entwicklung aus. Es sind vor allem Frauen, die von dem Umbruch profitieren.
Frauen stellen in allen Golfstaaten die größte Hoffnung auf eine erfolgreiche wirtschaftliche Transformation dar. Sie verfügen im Durchschnitt über das bessere Bildungsniveau im Vergleich zu gleichaltrigen Männern und werden von ihren Regierungen als Motoren des Fortschritts gefördert.
Ihre neue Machtposition seit dem arabischen Frühling hätten die Golfstaaten genutzt, um auch in die Diplomatie zu investieren, schreibt Sohns. Sie agieren als diplomatische Strippenzieher im Hintergrund, bieten ihre Kontakte zur Vermittlung von Konflikten an, so wie Katar in der aktuellen militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas. Dass die Golfstaaten hier nicht immer rühmlich agieren und sich in der jüngsten Vergangenheit auch als Finanziers von islamistischen Gruppen in den arabischen Bürgerkriegen aktiv einmischten, verhehlt Sohns in seinem Buch nicht. Auch spart er nicht an Kritik in Menschenrechts- und Arbeitsrechtsfragen. Doch seine Erkenntnis als jemand, der diese Länder seit Jahren bereist und tiefe Einblicke hat, Europa muss diese Region trotz aller Widersprüchlichkeiten mehr als Partner begreifen.
Aus energiepolitischen Erwägungen sind die Golfstaaten mittlerweile ein Partner der Notwendigkeit und kein Partner der Wahl mehr. Das gilt insbesondere für Deutschland, sodass man in diesem Fall schon auch einen pragmatischen Ansatz fahren sollte. Das heißt, zu akzeptieren, dass trotz der prekären Menschenrechtssituation in den Ländern eben eine Zusammenarbeit nicht nur in der Energiewirtschaft, sondern auch in der Sicherheitspolitik etc. vonnöten sein wird, um auch eine strategisch wichtige Region für Deutschland zu stabilisieren.
Das Buch »Die neuen Herrscher am Golf« ist sehr detailliert verfasst, aber nie langatmig. Die Lektüre ist spannend. Leserinnen und Leser werden in diese für viele Menschen unbekannte Welt hineingezogen. Und man merkt im Stil des Buches an, dass der Verfasser nicht nur promovierter Wissenschaftler, sondern auch gelernter Journalist ist.
Meint unser Rezensent Abdul Ahmad Rashid über das Buch des Nahost-Experten Sebastian Sohns, Die neuen Herrscher am Golf und ihr Streben nach globalem Einfluss. Es ist im Dietz Verlag erschienen, 328 Seiten kosten 24 Euro. . 2009 war das, als Didier Eribon mit seinem Buch Rückkehr nach Reims international für Aufsehen sorgte. 2016 erschien es dann auch mit Verspätung auf Deutsch. Darin erzählt der französische Soziologe und Philosoph von seiner Reise zurück in die eigene Vergangenheit, ins nordfranzösische Arbeitermilieu, von dem er sich durch seine akademische Ausbildung längst entfernt hatte. Der Tod des Vaters ist der Grund, dass alles auf den Tisch kommt. Aber es ist nicht nur Eribons persönliche Geschichte, die fesselt, sondern seine soziologische Reflexion darüber. Etwa dann, wenn er sich mit der Frage beschäftigt, warum so viele aus dem Arbeitermilieu nicht mehr links wählen wie früher, sondern die extreme Rechte. Gerade dieser Punkt wurde damals oft diskutiert. Jetzt ist ein neues Buch von ihm erschienen mit dem Titel »Eine Arbeiterin – Leben, Alter und Sterben«, in dem der 70-Jährige nun die Geschichte seiner Mutter in ähnlicher Machart erzählt. Christoph Formweg.
Wer Didier Eribons Erfolgsessay »Rückkehr nach Reims« kennt, hat bereits einen Eindruck von seiner Mutter. Dem unerwünschten, im Waisenhaus aufgewachsenen Kind, das sich als Dienstmädchen und Putzfrau durchschlägt, einen Hilfsarbeiter heiratet, vier Söhne zur Welt bringt und vor der Rente 15 Jahre lang in einer Fabrik arbeitet. Nach ihrem Tod vertieft der Soziologe sein Porträt. Neben einer letzten gescheiterten Verliebtheit seiner Mutter im Alter von 80 Jahren rückt er ihr Lebensende in den Vordergrund, den körperlichen und geistigen Verfall, die Halluzinationen.
Unzählige Fragen, auf die ich keine Antwort wusste. Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart, so viele Ungewissheiten schwirrten mir im Kopf herum, prallten aufeinander. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Ich war verwirrt und traurig, und ich sagte mir, dass ich das Alter von Simone de Beauvoir und über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen von Norbert Elias noch einmal lesen sollte, um die Situation besser zu verstehen und besser darauf reagieren zu können.
Die Verschränkung von persönlichen Eindrücken und den Erfahrungswelten anderer Schriftsteller, Philosophen und Soziologen ist Didier Eribons bewährte Methode. Doch steht sein Essay »Eine Arbeiterin – Leben, Alter und Sterben« auch im Zeichen seines Selbstanspruchs als linker, engagierter Intellektueller. So macht Eribon aus seiner Wut über das Pflegeheim seiner Mutter als Gefängnis keinen Hehl.
Die gesamten Umstände waren gewaltvoll. Meine Mutter wurde durch die Institution Pflegeheim misshandelt, durch die Art und Weise, wie diese mit ihrem Zustand umging, mit dem Zustand von Menschen wie ihr. Das Wort dépendant, das im Französischen nicht nur pflegebedürftig, sondern vor allem auch abhängig bedeutet, offenbart hier seine ganze Grausamkeit.
An welche Leserinnen und Leser wendet sich Didier Eribon mit seinem Buch? Das mosaikartige Kapitel Alltagsszenen ist leicht zugänglich. Nicht jedoch seine komplexen soziologischen und philosophischen Reflexionen. Einerseits betont Eribon seine Treue zur Arbeiterherkunft, andererseits demonstriert er, dass er als Soziologe und Schriftsteller zum akademischen Bildungsbürgertum gehört. Das wird besonders deutlich, wenn er seine sprachlichen Kapazitäten, seiner Mutter zuliebe, die dem Dialekt der Champagne verbunden ist, extra herunterschraubt. Oder wenn er sich über ihren Alltagsrassismus beim Fernsehgucken empört.
Denn ihr biologischer Vater war ihren eigenen Erzählungen zufolge ein Gitano aus Andalusien. Also war er nicht weiß. Folglich waren sie und ich es auch nicht. In meiner Jugend ließ sie keine Gelegenheit aus, mich daran zu erinnern. Zum Beispiel, indem sie sagte, ein erstaunlicher Satz aus ihrem Mund, wenn man bedenkt, wie sehr sie diejenigen verachtete, mit denen sie mich verglich, ich sähe aus wie ein Araber.
Immer wieder legt Didier Eribon den Finger in alte familiäre Wunden. Wer seinen faszinierenden Essay Rückkehr nach Reims kennt, muss sich da aber auf viel Déjà-vu gefasst machen. Erneut beschreibt er das Leiden unter der Armut im Arbeitermilieu seiner Kindheit, den Hass auf seinen Vater, die Verachtung für seine Brüder. 30 Jahre hat Didier Eribon seine Familie in Reims nicht besucht. Erst der Tod des Vaters, den seine Mutter, wie sie einer Bekannten gesteht, nie geliebt hat, öffnete für ihn den Weg zur Versöhnung mit ihr. Zur Scham über das Milieu, aus dem er stammt, kam die späte Scham über sich selbst.
Mittlerweile ist mir bewusst, dass ich zugleich, dank meiner Mutter und in Abgrenzung zu ihr, der Mensch geworden bin, der ich bin. Mich schmerzt, wie viel Schmerz ihr mein Egoismus und meine Undankbarkeit zugefügt haben.
Nur die Bereitschaft seiner Mutter, in der Fabrik zu arbeiten, hat Didier Eribon den Besuch des Gymnasiums und das Studium in Paris ermöglicht. Ihre eigenen Bildungsträume, auch das eine berührende Episode, hatte der Zweite Weltkrieg zerschlagen. Der Essay »Eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben« ist also beides. Ein komplexes, vielstimmiges, von Sonja Fink hervorragend übersetztes Mutterporträt und eine Standortbestimmung Didier Eribons als 70-Jähriger. Beschönigen sei nicht seine Absicht, schreibt er. Das gilt auch für die Beschreibung seiner eigenen Eitelkeiten, mit denen er schon als Junge seine Mutter in Rage brachte. Auch diesmal hebt Didier Eribon die soziologisch-biografische Analyse auf ein hohes Niveau, ohne den Bezug zum Konkreten zu verlieren, in einer klaren, strengen, literarisch versierten Sprache.
Meint Christoph Formweg über das Buch von Didier Eribon, Eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben. Es wurde aus dem Französischen von Sonja Fink übersetzt und ist bei Surkamp verlegt. 272 Seiten gibt's für 25 Euro. Knapp 80 Jahre nach dem Untergang des sogenannten Dritten Reiches ist das Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen, Mann, möchte es kaum glauben, die allererste Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Hochschulpolitik überhaupt. Ein in den 1990er Jahren gestartetes Großprojekt des Historikers Helmut Halber kam nicht über die ersten zwei Bände hinaus. Und die Universitäten selbst sperrten sich und ihre Archive jahrzehntelang für eine Aufarbeitung. Der Historiker Michael Grüttner, außerplanmäßiger Professor für neuere Geschichte an der Technischen Universität Berlin, untersucht die Wissenschaftspolitik der Nationalsozialisten schon viele Jahre und hat zu vielen Aspekten dazu veröffentlicht. Nun erweitert er den Blickwinkel in seinem neuen Buch Thaler und Hakenkreuz zu einer umfassenden Geschichte der deutschen Universitäten zwischen 1933 und 1945. Markus Heumann hat sie gelesen und beginnt mit einem sehr bezeichnenden Archivton.
Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wider den undeutschen Geist, Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung.
Übergebt alles Undeutsche dem Feuer!
Als der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund am 10. Mai 1933 auf dem heutigen Bebelplatz in Berlin ein Autodafé inszenierte, das sich in vielen anderen Städten fortsetzte, war gut drei Monate nach Machtübernahme der Nationalsozialisten an den deutschen Hochschulen bereits nichts mehr wie zuvor. Das Fanal der Bücherverbrennungen, dem unter anderem die Werke von Karl Marx, Kurt Tucholsky und Sigmund Freud zum Opfer fielen, war Teil umfassender politischer Säuberungen, die dazu führten, dass bereits
im Sommersemester 1933 an den Hochschulen eine Atmosphäre der Einschüchterung herrschte, in der öffentliche Kritik an Maßnahmen des Regimes nicht mehr möglich war.
Resümiert Michael Grüttner in seiner Monographie Thaler und Hakenkreuz. In 6 Hauptkapitel untergliedert, betrachtet sie die Strukturen des NS-Universitätswesens und seines Lehrkörpers. So verfolgt Grüttner etwa bis in die letzte Verästelung das Spannungsverhältnis zwischen den Instanzen, die in der Hochschulpolitik unterm Hakenkreuz mitreden wollten. Vom Reichserziehungsministerium über die NS-Dozenten- und Studentenbünde bis hin zu diversen Parteifunktionen. Funktionären und Ideologen. Und er untersucht, wie Studenten und Lehrkräfte sich zu den politischen Umwälzungen positionierten. Die deutschen Universitäten, so zeigt Grüttner, hatten seit jeher ein national-patriotisch geprägtes Selbstverständnis, jedoch kein parteipolitisches. Mit ihrer Forschung und Lehre wollten sie dem Land nützen, aber nicht unter der Knute einer Ideologie stehen. Die Mehrzahl der Professoren waren Nationalkonservative, aber keine Nazis. Anders sah es bei den Studierenden aus. Schon 1931 hatte der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund die Leitung der deutschen Studentenschaft an sich gerissen und profilierte sich nun nicht nur bei den Bücherverbrennungen als Stoßtrupp der Partei.
An vielen Universitäten riefen die Studentenführer zum Boykott bestimmter Professoren auf. Breitbeinig postierten sich Studenten in SA-Uniform vor den Hörsälen und sorgten für den Abbruch der Vorlesungen. Viele betroffene Hochschullehrer resignierten und beantragten ihre Versetzung in den Ruhestand.
Solche Angriffe trafen größtenteils jüdische Lehrkräfte, sofern sie das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom April 1933 nicht ohnehin bereits von den Unis verbannt hatte. Verdienten Veteranen des Ersten Weltkriegs unter ihnen wurde beispielsweise eine Gnadenfrist gewährt, während die Gleichschaltung der Hochschulen unaufhaltsam ihren Lauf nahm, befördert durch neue Statuten. Ihr Kernpunkt war
die Einführung des Führerprinzips, das den Rektor zum Führer der Universität und die Dekane zu Führern der Fakultäten erklärte. Abstimmungen und andere Gepflogenheiten, die an demokratische Strukturen erinnerten, waren fortan verpönt.
Zur Steigerung ihrer Karrierechancen traten überproportional viele junge Lehrende in die NSDAP ein. Privatdozenten und außerordentliche Professoren waren für ihre materielle Absicherung gern bereit, die Lücken, welche die Säuberungen und Zwangsemeritierungen hinterlassen hatten, zu füllen. Einher damit ging eine drastische Verjüngung des Lehrkörpers und ein Braindrain, der, wie Grüttner belegt, sich besonders in den Naturwissenschaften bemerkbar machte. Die Vergabe von Lehrämtern nicht nach
Kompetenz, sondern nach ideologischen Kriterien, tat ein Übriges, um die deutsche Wissenschaft im internationalen Maßstab zurückfallen zu lassen. Frauen waren ab 1933 als Hochschullehrerinnen unerwünscht. Sie konnten sich zwar noch habilitieren, doch eine Dozentur wurde ihnen verweigert. Das änderte sich erst kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, als der Mangel an talentierten akademischen Nachwuchs virulent wurde. Der Krieg verschärfte diese Situation. Bereits 1940 hatte sich die Zahl der Studierenden von 34.900 durch Einberufungen auf 22.600 reduziert.
Ihr, die Ritterkreuzträger vor mir, ihr habt die höchste Pflicht des Studenten erfüllt. Die höchste Pflicht des Studenten ist es, in all seinem Handeln und in seiner Haltung stets Vorbild zu sein, so wie er seinem ganzen Wesen nach stets Kämpfer sein muss. In Zeiten des Krieges, mit den Waffen des Krieges, in Zeiten des Friedens, mit den Waffen, die angemessen sind.
Rudolf Hess, Stellvertreter Hitlers, vor einer Abordnung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes im Januar 1941. Doch auch für die Lehrkräfte schuf der Krieg eine völlig neue Situation.
Zwischen 1940 und 1943 wurde ein stetig wachsender Teil der an den deutschen Hochschulen tätigen Wissenschaftler von der Wehrmacht eingezogen. Ihr Anteil lag 1943 schon über 40%.
In den besetzten Territorien entstanden 1941 zwei Neugründungen der Universitäten Posen und Straßburg. Bewusst ohne theologische Fakultäten versuchten die Nazis doch, den Einfluss der Kirchen mittelfristig zurückzudrängen. Stattdessen wurden Lehrstühle für Rassenpolitik, für politische Auslandskunde, für Volks- und Landeskunde der Sowjetunion sowie für Geschichte und Sprache des Judentums etabliert. Geologen erkundeten die Exploitationsmöglichkeiten der eroberten Gebiete, Literaturwissenschaftler plünderten Bibliotheken, Juristen wurden als Kriegsrichter abkommandiert.
Ziel der deutschen Politik war eine Germanisierung der Räume durch Deportationen und Umsiedlungen, durch Indoktrination und nicht zuletzt durch physische Gewalt. Hochschulgründungen waren Bestandteil dieser Politik.
Gerade an den Universitäten des Ostens kamen Lehrkräfte oft unmittelbar mit dem Holocaust und den Gräueltaten der Wehrmacht in Berührung. Selbst eingefleischte Rassentheoretiker empfanden dabei nur noch Abscheu, wie der Autor anhand von Briefen und Tagebuchnotizen dokumentiert. Doch wie schon 1933, so blieben die Nationalsozialisten in den Augen der meisten Ordinarien das kleinere Übel, gemessen an einer möglichen bolschewistischen Machtübernahme. Talar und Hakenkreuz beleuchtet abschließend auch die personellen Brüche wie Kontinuitäten an den Universitäten der Nachkriegszeit, die nur eine halbherzige Entnazifizierung erlebten. Michael Grüttners Buch darf als neues Standardwerk angesehen werden, das den aktuellen Forschungsstand aus einem reichen Quellenfundus kompiliert.
Markus Heumann über Michael Grüttners Buch Talar und Hakenkreuz, die Universitäten im Dritten Reich. Es ist bei CH Beck verlegt, 704 Seiten kosten 44 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Nächste Woche geht es unter anderem um die Walter-Ulbricht-Biografie von Ilko Sascha Kowalczuk, die zugleich die Geschichte des Kommunismus und des 20. Jahrhunderts erzählt. Wenn Sie gerade jetzt Lust haben auf ein neues Buch, der Buchladen Ihres Vertrauens aber schon die Türen schließt, stöbern Sie doch mal in unserer DLF-Audiothek-App. Da gibt es viele gute Bücher, die Sie begleiten möchten. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und auch weiterhin noch einen schönen Radioabend.